In der Welt, aber nicht von der Welt. Wir sind als Christen, als Gemeinde Christi in diese Welt hineingesetzt, um hier unsere Berufung auszuleben. Das geht auch nicht ohne Kampf. Und darum geht es heute in der Predigt. Ich lese dazu den Vers aus Epheser Kapitel 6, die Verse 10 bis 20. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Wir singen noch ein Lied gemeinsam, und zwar im selben Buch, die Nummer 362. Ich will streben nach dem Leben. Und bei diesem Lied können dann die Kinder in die Sonntagsschule gehen. Danach hören wir die Predigt. Ja.
In der Losung für heute steht der neutestamentliche Bibelvers aus Epheser Kapitel 6, Vers 18. Den haben wir schon einmal gehört. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Das war der Auslöser für die Wahl des Bibeltextes für die heutige Predigt, Epheser Kapitel 6, Vers 10 bis 20. Das ist interessant, diesen Epheserbrief, den schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Ephesus in einer Situation, wo er selber im Gefängnis ist. Aber er schreibt an die Gemeinde und er schreibt über Themen, die damals die Gemeinde beschäftigt haben und die heute uns genau so beschäftigen. Und ich denke, uns ist der Text bekannt. Trotzdem wollen wir ihn uns heute wieder einmal anschauen und hoffentlich auch etwas Neues entdecken. Ich habe die Predigt überschrieben mit der Überschrift "Im Kampf auf der sicheren Seite". Dann korrigiert es mich gerade, auf der Siegerseite. Im Kampf auf der Siegerseite, aber auch auf der sicheren Seite. Auf der sicheren Seite der Sieger. So. Und lasst uns in drei Punkten den von Michael verlesenen Text näher anschauen. Erstens, Gottes Gemeinde lebt in einem Kampf in dieser Welt. Zweitens, Gott rüstet seine Gemeinde für den Kampf in dieser Welt. Und drittens, Gottes größte Waffe für seine Gemeinde in dieser Welt. Wir kommen zum ersten Punkt. Epheser Kapitel 6, die Verse 10 bis 13. Gottes Gemeinde lebt in einem Kampf in dieser Welt. Das heißt da Vers 10, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Das Einleitungswort schließlich zeigt darauf hin, dass diesen Worten schon einiges etwas vorausgegangen sein muss. Und in seinem Brief an die Epheser zeigt Paulus dieser Gemeinde in Ephesus auf, hey, als Gemeinde seid ihr eine besondere Gruppe. In Kapitel 1, Vers 7 heißt es, in ihm, Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und Kinder Gottes auf dieser Welt schließen sich zusammen und diesen Zusammenschluss nennen wir Gemeinde. Und Paulus nennt die Gemeinde auch den Leib Christi. Und als dieser Leib Christi soll die Gemeinde nach Einheit trachten und ein Gott wohlgefälliges, ein heiliges Leben führen. Darum geht es besonders in Kapitel 4, Vers 1 bis 5, Vers 20. Paulus weiß zugleich aber auch, dass die Gemeindeglieder nicht in der Gemeinde völlig aufgehen, sondern jeder Einzelne ist auch noch als Geschöpf Gottes, gemäß der Schöpfungsordnung Gottes, in diese Welt, in bestimmte Aufgaben und Pflichten hineingestellt. Und so gibt Paulus auch Anweisungen für das christliche Verhalten in Ehe, Familie, im Alltag und so weiter. Das in Kapitel 5, Vers 21 bis 6, Vers 9. Gemäß Epheser 4, Vers 24 haben wir einen neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Nun ist das so, dass nicht jeder Mensch, der diesen neuen Menschen angezogen hat, sprich, der Jesus als seinen Herrn und Heiland angenommen hat, einer Gemeinde angehört. Aber das sollte das Ziel eines jeden Christen sein. Es sollte unser Ziel sein, wenn wir uns zu Gott, zu Jesus Christus bekehren, dass wir uns dann eine Gemeinde aufsuchen, um in Christi Leib, wie Paulus die Gemeinde auch nennt, eingegliedert zu werden. Denn Gottes Nachfolger, Gottes Gemeinde bildet ein Gegenpol zu dieser Welt. Und diesen Gegenpol macht nicht allein das Gemeindeleben, sondern auch, oft auch besonders, der Alltag, das Privatleben aus. Und das Streben danach, Gottes Willen zu tun, ihm ähnlicher zu werden, wie wir es auch nennen, das kann auch mit Heiligkeitsleben bezeichnet werden. Wir lesen in den ersten Kapiteln von Epheser, dass Paulus die Gemeinde auffordert, sich als Gemeinde zu heiligen, aber auch im alltäglichen Leben, im Umgang mit den Mitmenschen. Heiligen heißt, dass wir Gott ähnlicher werden, dass wir mehr seinem Willen, seinem Bild entsprechen. Und in diesem Prozess der Heiligung, wo wir versuchen, immer mehr Gottes Willen zu tun, da haben wir es mit bösen Mächten dieser Welt zu tun. Und diese bösen Mächte der Finsternis, wie Paulus sie nennt, sind uns Menschen kräftemäßig überlegen. Und bei all dem schließt Paulus an und sagt, schließlich oder deswegen, jetzt werdet stark im Herrn in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Schon gleich am Anfang macht Paulus klar, als Gemeinde, als Christen haben wir es nicht mit einem aufrichtigen Gegner zu tun. Damals im Garten Eden, als der Satan, der Durcheinanderwerfer, der Diabolus, die Menschen verführte, damals hat er die Lüge angewandt und das ist immer noch eine Eigenschaft, die ihn auszeichnet. Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, heißt es weiter, sondern gegen geistige Mächte der Bosheit und der Himmelswelt. Also wir kämpfen in erster Linie nicht mit anderen Menschen oder mit wilden Tieren oder mit irgendetwas anderem, sondern mit Mächten der finsteren Himmelswelt. Und Satans Mächte, seine Diener, versuchen uns und sie kämpfen regelrecht gegen uns. Als wir uns nämlich zu Jesus Christus oder durch Jesus Christus zu Gott bekehrt haben, dann wurden wir dem Satan entrissen. Solange wir aber, wie wir vorhin gehört haben, in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt sind, solange wir also auf dieser Welt uns befinden, auch als Gemeinde, auch als Kinder Gottes, da sind wir dem tagtäglich ausgesetzt, dass uns der Teufel versucht, dieser Macht, die uns ihm entrissen hat, wieder neu zu entreißen. Die finsteren Mächte, die diese Welt beherrschen, sind in ihrer Art und Weise, uns versuchen zurückzugewinnen, sehr kreativ. Sie können uns gut zureden, wenn wir uns mit anderen Menschen vergleichen, dass wir aber wirklich ziemlich besser doch schon dastehen als andere. Sie können aber auch uns Minderwertigkeitsgefühle vermitteln. Sie können uns zum Zweifeln bringen. Sie können uns Stolz einflüstern. Ja, sie können es fertig bringen, dass wir im Glaubensleben resignieren und aufgeben. Das war damals in der Gemeinde von Ephesus die Möglichkeit und das ist heute eine Möglichkeit. Wir können diesen stärkeren, finsteren Mächten aus uns selbst nicht widerstehen. Und weil das so ist, sollen wir eine Waffenrüstung Gottes anziehen, die Paulus hier beschreibt. Und das, was er beschreibt, ist eine Waffenrüstung eines römischen Soldaten zu jener Zeit und die wendet er an auf das geistliche Leben. Dabei ist vielleicht interessant in Vers 12, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Das Wort für Kampf, das hier gebraucht wird, ist im Griechischen heißt es Palais und bezeichnet eher einen Ringkampf zwischen zwei jungen Männern, den sie im Gymnasium gekämpft haben. Aber wie Plato und auch andere sagen, ist dieser Ringkampf, wo er erst einmal 1 gegen 1 gekämpft hat, eine sehr gute Vorbereitung gewesen auf den Kampf danach im Krieg. Und so können wir diesen Kampf, so wie es auch da steht, einfach als diesen einen Kampf. Wir kämpfen alleine mit Gott gegen diese finsteren Mächte. Wir kämpfen aber auch als Gemeinde alle zusammen gegen diese Mächte. Und wenn wir uns als Gemeinde zusammentun, dann sind wir das Heer, für das wir uns im Einzelkampf vorbereitet haben. Nur so, nur ausgerüstet mit der Waffenrüstung, die uns Gott durch Paulus aufzeigt, wird es uns möglich sein, als Einzelne und als Gemeinde den Mächten der Finsternis und dem Teufel zu entkommen oder zu widerstehen. Wir kommen zum zweiten Punkt. Gott rüstet seine Gemeinde für den Kampf in der Welt. Vers 14 bis 17. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Wir wollen diese Rüstung im Folgenden etwas näher anschauen. Es heißt zuerst, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Der Gürtel der Ausrüstung umfasst den gesamten Soldaten. Der Gürtel hält die Kleider zusammen und geordnet. Und wir haben anfangs gesehen, Satan geht mit Lügen um. Und im Gegensatz dazu ist das Merkmal Gottes Wahrheit. Nur der Geist Gottes leitet uns in der Wahrheit nach Johannes 14, Vers 17. Und diese Wahrheit Gottes, die können wir nur durch Jesus Christus erhalten. Und so soll und sie soll auch unser gesamtes geistliches Leben umspannen und im Kampf gegen die bösen Mächte die Ordnung bewahren. Dann heißt es weiter, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Brustpanzer schützt die wichtigen Organe, die wichtigen inneren Organe, wie zum Beispiel das Herz, die Lungen, Leber oder auch die Nieren des Soldaten. Und so soll uns auch die Gerechtigkeit, die uns durch Jesus Christus zuteil wurde, als wir Gotteskinder wurden, schützen. Denn Jesu Tod und Auferstehung, das ist das, was einen Christen gerecht macht. Und nur hinter dieser Rechtfertigung, die Gott uns durch Jesus Christus am Kreuz schenkt, können wir als Christen ruhig sein, können wir als Christen sicher sein. Dann heißt es weiter, und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Schuhe geben Halt und Sicherheit zum Gehen. Aber was ist das für ein sonderbarer Kampf, den ein Christ zu kämpfen hat? Wir kämpfen, um anderen Frieden zu geben, zu bringen. Nun, Jesus hat uns Frieden gegeben, dadurch, dass wir die frohe Botschaft vom Kreuz annehmen konnten. Nun soll dieses Evangelium von uns an unserem Nächsten weitergegeben werden. Und dann ist bei dieser Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, des Friedens, wohl auch die Evangelisation oder Mission mit inbegriffen. Und wir wollen, wenn wir das Evangelium weitersagen, einen Menschen aus der Macht der Finsternis in das Reich des Lichts zu Gott bringen. Und da haben wir es mit finsteren Mächten zu tun, die uns daran hindern wollen, die auch unser Gegenüber daran hindern wollen, uns zuzuhören. Um jemanden zu Gott zu führen, braucht es unsererseits erstens überhaupt die Bereitschaft zu gehen, dann aber braucht es die gesamte Waffenrüstung, das, was wir schon angeschaut haben und was wir noch sehen werden. Weiter heißt es, Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Das Schild bietet Schutz vor Pfeilen des Feindes. Wir lesen in Hebräer 1, Vers 11, es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und hinter diesem Schild des Glaubens können wir uns zurückziehen. Hinter diesem Schild des Glaubens können wir uns zurückziehen, wenn es Pfeile des Zweifelns, der Infragestellung oder der Verachtung hagelt. Weiter sagt Paulus, nehmt den Helm des Heils. Der Helm beschützt den Kopf des Soldaten und fängt Schwertschläge des Feindes auf und schwächt sie ab. Auch uns Christen, auch der Gemeinde, auch den einzelnen Christen werden im Glaubensleben Schläge treffen. Schläge werden kommen. Und dann heißt es so schön in Hosea 13, Vers 9, denn dein Heil steht allein bei mir, spricht Gott. Welch eine große Zusage. In Schlägen, in Stunden, wo uns Schläge treffen, dann dürfen wir uns daran erinnern, dass wir durch Jesus erlöste Menschen sind, dass uns Jesus errettet hat aus der Sünde, vom Tod und auch vom Teufel. Und dieses Heil, das soll unser Denken und unsere Einstellung neu prägen. Und dieses neue Denken kann uns dann schützen vor Sünde, so wie der Helm den Kopf des Soldaten geschützt hat. Und diese Beschreibung endet mit, und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Das Schwert ist die einzige Waffe des Soldaten, die er in die Hand nehmen kann, um anzugreifen oder um sich zu verteidigen. Und als Kinder Gottes in dieser Welt sollen wir auch nicht nur Schläge hinnehmen, sondern wir sollen auch selber Schläge verteilen. Nicht willkürlich, sondern geleitet von Gottes Geist. Unser bestes Beispiel ist Jesus selber. Als er vom Satan versucht wurde, dann wandte er genau die Waffe an, das Wort Gottes. Und ich glaube, dass da vielleicht auch bei uns ein großer Haken ist. Kennen wir Gottes Wort gut genug, dass wir es in gegebenen Fällen anwenden können als Waffe? Wir können uns von Gott ebenfalls leiten lassen. Es ist ganz sicher eine wichtige Aufgabe, Gottes Wort zu lesen, um es besser kennenzulernen, um es besser anwenden zu können. Dann aber ist es wichtig, dass wir uns trotz all dessen, was wir aus Gottes Wort schon kennen und wissen, uns von ihm, von seinem Geist leiten lassen, indem wie wir sein Wort einsetzen als Waffe. Nun, wir können meinen, der Soldat ist perfekt ausgerüstet. Wir könnten meinen, jetzt ist die Rüstung komplett. Er hat den Helm, er hat den Brustpanzer, er ist vollkommen ausgerüstet. Aber das Wichtige, Gute ist, dass der Text hier nicht endet. Denn dann wären wir wirklich immer noch arm dran. Denn dann wären wir immer noch auf uns selbst angewiesen. Und deswegen der dritte Punkt, Gottes größte Waffe für seine Gemeinde in der Welt. Die Verse 18 bis 20. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Paulus sagt also, betet. Und das nicht ohne Grund. Es ist so, als wollte er sagen, ihr habt jetzt schon eine ganze Ausrüstung, aber das hier ist die wirkungsvollste aller Waffen. Das ist eure beste Waffe. Denn es mag sein, nicht jeder von uns ist gleich geschickt vielleicht darin, die Waffe, das Schwert des Wortes Gottes einzusetzen. Da kann es vielleicht schon vorkommen, dass wir einige denken, es besser geübter darin zu sein als andere. Oder nicht alle haben wir die gleichen Schuhe an und können nicht auf gleichem Boden gut laufen. Aber wir können alle beten. Nicht, weil wir Menschen irgendwie eine besondere Fähigkeit zum Beten haben, sondern wie Jakobus in Jakobus 5, Vers 16b sagt, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Dabei bindet sich das Gebet nicht so sehr an die Form oder an die Wortwahl, sondern es richtet sich beim Gebet danach, wie ist die Einstellung des Herzens dieser Person, die das Gebet spricht. Und Paulus drückt uns so am Schluss noch eine Waffe für den geistlichen Kampf in die Hand. Und das Besondere an dieser Waffe ist, dass ihre Wirkungskraft nicht davon abhängig ist, wie schwach oder stark ich bin, sondern was für einen Glauben oder was für ein Vertrauen ich auf diesen Gott habe, den ich im Gebet um Hilfe bitte. Das Gebet ist die Wurzel aller Kraft und das Gebet ist auch die Wurzel, aus der heraus wir die anderen Waffenrüstungsteile überhaupt erst richtig einsetzen können. Mit der ganzen Waffenrüstung, die wir angeschaut haben, und all den Anforderungen, die wir heute nicht im Einzelnen gesehen haben, aber die wir in Epheser Kapitel 5 und weiter dann lesen können, in Ehe, Familie oder in Beruf, im Alltag, dann haben wir leicht den Eindruck, jetzt hat uns Gott die Waffenrüstung gegeben. Jetzt müssen wir sehen, wie wir alleine damit klarkommen. Dem ist Gott sei Dank aber nicht so. Sondern durch das Gebet werden nicht in erster Linie wir stark, sondern Gott durch uns. Denn wir gestehen Gott im Gebet ein, dass er, du Gott, bist größer. Ich kann nichts bewirken, aber du, Herr, du kannst. Und du kannst auch mich befähigen, das und das zu tun. Und ich denke, die beste Art und Weise, Gottes Waffenrüstung anzuziehen, ist das Gebet. Wenn wir uns im Gebet vor Gott dessen bewusst werden, uns daran erinnern und Gott auch dafür danken, wenn wir beim Gürtel der Gerechtigkeit anfangen, wenn ich Gott danke, du hast mich gerecht gemacht Und deine Gerechtigkeit umgibt mich, nicht meine Gerechtigkeit. Oder wenn wir an den Brustpanzer, oh, ich habe gerade vertauscht, also der Gürtel, das war der Gürtel der Wahrheit. Und wenn wir gesehen haben, dass die Eigenschaft Satans, des Teufels, die Lüge ist und Gottes Eigenschaft die Wahrheit, dann können wir Gott dafür danken, dass er uns die Wahrheit offenbart hat und dass er uns die Wahrheit erkennen lassen hat, nämlich dass er unser Herr sein möchte. Und wenn wir dann den Panzer der Gerechtigkeit anziehen, dann lasst uns Gott dafür danken, dass er uns gerecht gemacht hat. Und so können wir die ganze Waffenrüstung im Gebet durchgehen. Wir können Gott für all das danken, das er für uns getan hat. Und wir können ihm bitten, dass er uns hilft, diese Ausrüstung uns im gegebenen rechten Moment daran zu erinnern, aber auch die Waffen im gegebenen rechten Moment richtig einzusetzen. Wir können als Einzelne zu Gott beten, wir können aber auch uns miteinander zusammenschließen im Gebet. In 2. Mose 17, Vers 8 folgende, da kämpft Mose mit seinem Heer gegen die Amalekiter. Und in dieser Situation hilft es dem Volk Israel nicht, dass sie eine gute Ausrüstung tragen. Es hilft ihnen nicht, dass sie das auserwählte Volk Gottes sind. Es hilft ihnen, dass Mose dasteht, unterstützt durch zwei Männer, die ihm die Hände halten, die ihm unterstützen im Gebet. Und wenn eine Gemeinde im täglichen Kampf des Heiligungslebens steht, dann helfen auch uns nicht unsere menschlichen, unsere eigenen Kräfte oder unsere eigene Stärke, sondern es hilft uns, dass wir beten können. Ja, dass wir im Gebet ringen können. Nun, für wen sollen wir denn jetzt beten? In erster Linie sagt Paulus für alle Heiligen. Und Heilige sind die, die aus dieser Welt, aus der Macht Satans herausgerufen wurden. Heilige sind die Christen und die, haben wir gesagt, schließen sich in der Gemeinde zusammen. Also in erster Linie betet für Mitchristen. Jesus sagt in Johannes 17, Vers 9, in einem Gebet, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. In erster Linie mag uns das egoistisch vorkommen. Wir sind schon diese Herausgerufenen, wir sind schon die Geretteten und dann sollen wir uns wieder noch nur um uns selbst drehen und füreinander bitten. Wo bleibt dann das Herz für Mission oder Evangelisation? Aber ich meine, es ist wichtig, dass wir sehen, dass wir Menschen, auch Christen, sehr egoistisch sind. Ich bete für mich, dann bete ich für Jolene, dann bete ich für meine Familie, dann für ihre Familie, dann für meine Freunde, dann für ihre Freunde, dann für unsere gemeinsamen Freunde, dann für die Gemeinde vielleicht, für gewisse, aber dann kann es schon nicht zu lang sein, dann schläft man vielleicht ein, wer weiß. Und wenn wir dann für alle Heiligen beten sollen, dann ist das eine ernsthafte Aufforderung und eine Herausforderung. Denn alle Heiligen, das hört nicht bei uns, bei unserer Familie oder bei unseren Freunden oder bei denen, die wir gut kennen, auf. Alle Heiligen sind alle Christen auf dieser Welt. Und wenn wir uns darin üben, dass wir unseren Blick im Gebet weiter öffnen, als nur bis dahin, was wir sehen und wo wir Kontakt haben, dann wird uns das auch den Blick öffnen. Erstens für Gottes universale Gemeinde, die sich auf den ganzen Erdball verbreitet hat und wo wir auch Geschwister im Herrn haben, die nicht dieses Vorrecht haben, das wir haben, sich am Sonntag so frei zu treffen, dann wird uns das aber auch den Blick öffnen und wir werden auch die sehen, die Gott noch nicht kennen. Und sie werden uns ein Anliegen werden. Bei uns in der Gemeinde hat das Gebet einen sehr wichtigen Platz inne und das zu Recht. Die Gebetsstunde, das Gebet am Sonntag um 9.30 Uhr und das Gemeindegebet während dem Gottesdienst, das sind Momente, an denen wir als Gemeinde hier am Ort eins werden im Gebet. Unser Gebetsleben als Gemeindeglieder sollte sich aber nicht auf diese drei beschränken. Ich denke, das ist uns klar. Im Gebet können wir Heiligen Gottes füreinander einstehen und uns gegenseitig stärken und unterstützen. Und wenn wir dann bei Paulus weiterschauen, nachdem er aufgefordert hat, für alle Heiligen zu bitten, sagt er, und betet auch für mich. Die Gemeinde soll für Paulus beten, dass ihm das Wort gegeben wird, wenn er den Mund aufmacht, um das Evangelium zu verkündigen. Wir erinnern uns, Paulus war zu dieser Zeit im Gefängnis. Und das war ihm ganz bestimmt ein sehr ernsthaftes Anliegen. Und hier wird uns eine vorbildliche Grundhaltung der Demut deutlich. Paulus, ein hervorragender Führer der Gemeinde, der schon vieles mit Gott erlebt hat und der für viele im Glaubensleben ein Vorbild ist, sagt, liebe Gemeinde, ich bin genauso weit ein Mensch wie jeder andere auch. Ich brauche genauso die Fürbitte wie jeder andere auch. Und deshalb bittet er die Gemeinde und er bittet, dass sie für ihn betet in der ganz konkreten Situation, in der er steckt, in der Wortverkündigung. Und nicht nur, dass er gerade da am richtigen Ort das Wort weiter sagt, sondern er sagt, dass ich rede, was ich reden muss. Und das ist eine Herausforderung, vor der auch heute noch Verkündiger stehen. Gottes Wort zu verkündigen, das ist mit Hilfe Gottes die Waffe des Wortes einzusetzen und mit Hilfe des Geistes Gottes diese Waffe richtig einzusetzen. Das Wort kann Menschen verletzen. Das Wort kann tadeln. Es kann ermahnen. Es kann zurechtweisen. Es kann aber auch trösten, ermutigen und stärken. Und hier hat die Gemeinde eine wichtige Aufgabe, dass sie für ihre Verkündiger betet. Dass diese Verkündiger auf Gott hören und dass sie durch seinen Geist geführt werden in der Textwahl für die Predigt, in der Vorbereitung dafür, in der Wortwahl zur Verkündigung und so weiter. In der Gemeinde Gottes ist im Bereich der Fürbitte notwendig haben keine Hierarchie, wer mehr oder weniger Fürbitte empfangen oder geben kann. Von der hintersten Reihe bis hinter der Kanzel sind wir in dem Punkt alle gleich. Wir sind auf Gottes Gnade angewiesen und wir sind auf das gegenseitige Tragen, Unterstützen im Gebet angewiesen. Denn wir alle wurden durch Gottes Gnade errettet und das nicht, weil wir irgendwie etwas Besseres wären als irgendjemand anderes. Und in dieser Gnade leben wir nun und wir bemühen uns, unser Leben immer mehr nach Gottes Willen zu führen. den er uns durch sein Wort offenbart. Und hier sind wir wie heute gemeinsam, manchmal aber auch alleine unterwegs im Alltag. Und wir dürfen einander tragen und unterstützen, indem wir uns gegenseitig ganz konkret unsere Anliegen mitteilen, dass wir uns gegenseitig der Fürbitte anbefehlen, dass wir füreinander beten. Und so möchte ich zum Schluss kommen und kurz zusammenfassen. Wir haben erstens gesehen, dass Gottes Gemeinde einen Kampf in dieser Welt lebt, nach Epheser 6, Vers 10 bis 13. Gottes Gemeinde ist eine Gruppe von Menschen, die das Erlösungswerk von Jesus Christus für sich persönlich angenommen hat. Und Gottes Gemeinde ist bestrebt, ihr Leben immer mehr nach Gottes Willen zu führen und so zu zeigen, wem sie angehört. In diesem Prozess bleiben wir, solange unser Leben auf dieser Erde währt. Und dazu hinzu kommt, dass wir immer wieder von den bösen Mächten, die diese Welt beherrschen, versucht werden, die uns versuchen, von unserem Weg mit Gott abzubringen. Zweitens haben wir gesehen, Gott rüstet seine Gemeinde für den Kampf in dieser Welt. Vers 14 bis 17. Lasst uns stehen, umgürtet mit Gottes Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Wo es auch darum geht, Mitmenschen diesen finsteren Mächten zu entreißen und sie auf die Seite des Lichts zu bringen. Dann lasst uns den Schild des Glaubens ergreifen, mit dem wir alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen können. Lasst uns den Helm des Heils aufsetzen und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort, in die Hand nehmen. Da haben wir drittens gesehen, Gottes größte Waffe für seine Gemeinde in der Welt, Vers 18 bis 20, ist das Gebet. Lasst uns die Kraft des Gebetes neu entdecken und lasst uns füreinander beten. Für unsere Mitchristen aus der Gemeinde, dann aber darüber hinaus für Gottes Gemeinde auf der ganzen Welt und für die, die noch unter der Gewalt dieser finsteren Mächte sind, unter der auch wir einmal gewesen sind. Und so können wir im Kampf des Glaubenslebens auf der Siegerseite sein. Ich möchte den Teil der Predigt, dass wir den gemeinsam schließen mit einer gemeinsamen Zeit des Gebets. Wem es möglich ist, bitte ich aufzustehen. Dann gebe ich das Gebet frei, wie wir es kennen. Und zum Schluss leite ich uns daran an, dass wir gemeinsam das unser Vater beten. Wir beten. Uns gemeinsam das Gebet beten, das Jesus seinen Jüngern gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Könnt Platz nehmen.